Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Caro Nieder.
No. Scheitern. Wenn ich das Wort schon höre, kriege ich tatsächlich ein ganz schlechtes Gefühl, weil es ist halt nichts Schönes. Sowas Endgültiges und meistens ja auch mit einem Vorhaben, einem Traum verbunden, der jetzt geplatzt ist. Wie bei Kimi Schreiber, sie ist Profi-Trailrunnerin, wo man also nicht im Stadion oder auf festen Straßen läuft, sondern in der freien Natur, Kimi vor allem in den Bergen. Und ihr großes Ziel ist es, es in die Top 10 beim UTMB zu schaffen, also dem Ultra Trail du Mont Blanc in Frankreich. Da gibt es verschiedene Strecken und Kimi will die 50 Kilometer Strecke laufen, die heißt da OCC. Und um noch besser trainieren zu können, lässt Kimi sogar ihre Heimat München, ihren Freund, Freundeskreis, ihre Familie, alles zurück und ist eben nach Chamonix in Frankreich gezogen. Kleiner Spoiler, sie hat es dann nicht in die Top 10 geschafft und Chamonix mittlerweile auch schon wieder verlassen. Das Vorhaben ist also erstmal zumindest gescheitert, könnte man sagen. Hallo Kimi.
Hallo Caro, schön, dass ich da sein darf.
Danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst. 2023 sollte ja eigentlich dein Jahr werden als Trailläuferin. Für die Karriere bist du ja dann sogar auch nach Chamonix in Frankreich gezogen. Kannst du uns kurz nochmal einordnen, wieso eigentlich? Also warum war dir diese Entscheidung so wichtig? Warum war dieser Umzug auch so wichtig?
Ja, also du hast es ja schon ganz gut gesagt. Ich dachte, das wird mein Jahr und ich dachte, ich muss an einen Ort ziehen, wo ich meinen Sport, also das Berglaufen, das Trailrunning perfekt ausüben kann, um noch besser zu werden, quasi eine bessere Version meiner selbst zu werden. Und deswegen habe ich mich ein bisschen in diesen Gedanken verbissen, nach Chamonix zu ziehen, in die Berge zu ziehen und dort quasi erfolgreicher zu werden.
Das heißt, um München rum, da war es zu weit weg in die Berge. So hast du dann direkt mittendrin gewohnt oder wie?
Ich meine, die Berge sind von München jetzt auch nicht so weit weg, da hast du recht. Aber es ist, ich glaube, ich war so ein bisschen auf der Suche zu dem Zeitpunkt nach einem Neuanfang, weil ich irgendwie dachte, ich muss jetzt nochmal irgendwie wo neu anfangen und hatte in den Jahren davor Chamonix sehr lieben gelernt und dachte mir, hey, wenn ich jetzt nochmal wohin ziehe und nochmal neu anfange irgendwo, dann vielleicht dort, weil ich den Ort schon kenne und mich dort sehr wohlfühle. Und ich dachte einfach, Chamonix ist es.
Okay, genau. Dann gehen wir mal zu dem Anfang zurück. Du hast die WG in München verlassen, bis im Mai dann nach Chamonix. Wie hat sich das erstmal angefühlt, dort anzukommen und ja irgendwie so ein neues Kapitel zu starten? Du wolltest diesen Neuanfang ja auch.
Ich wollte ihn, ich muss aber sagen, dafür hat sich's gar nicht gut angefühlt. Also Es war wirklich, also ich meine, so Veränderungen und Umbruch ist ja immer erstmal eher schwer. Also wenn es dann da ist, dann will man irgendwie, dass es doch noch nicht da ist. Und mir hat es schon sehr, sehr weh getan, meine WG zu verlassen. Ich muss sagen, ich hatte eine tolle Wohnung in Chamonix, einen tollen neuen Mitbewohner. Daran lag das gar nicht. Aber ich habe schon ziemlich schnell gemerkt, dass es irgendwie doch ein anderes Gefühl ist, in Chamonix jetzt wirklich zu wohnen, als dort nur als Gast zu sein für einen gewissen Zeitraum. Und deswegen waren die ersten Wochen schon tendenziell eher echt hart und schwierig.
Wenn du sagst, die ersten Wochen waren hart und schwierig, ist es dann erst nochmal besser geworden oder hast du da eigentlich dann schon angefangen, diese Entscheidung auch ein bisschen zu hinterfragen, zu bereuen?
Nee, also ich habe mir schon Zeit gegeben, weil ich schon auch das einordnen konnte, dass das jetzt erstmal ein bisschen Zeit braucht, dass ich erstmal ankommen muss und wie du ja auch sagtest, ich wollte das ja auch. Ich glaube, was es mir ein bisschen schwer gemacht hat, war schon auch die Tatsache, dass ich halt mit meinem damaligen Freund sehr frisch zusammengekommen war und der halt dann in München war und ich in Chamonix, ist jetzt nicht die nächste Verbindung. Und deswegen habe ich mir gesagt, Kimi, lass dir Zeit, komm erst mal an. Und das hat dann aber doch irgendwie länger gedauert, als ich es mir gedacht habe.
Ja, das kann ich aber auch ein bisschen verstehen, wenn dann ja auch so eine Art Liebeskummer noch damit reinkommt, genau. Und man die Person auch noch vermisst. Wann kam denn dann aber der Punkt, wo du wirklich gemerkt hast, Moment mal, das habe ich mir hier irgendwie alles anders vorgestellt, ich möchte hier wieder weg?
Also das hat sich, würde ich sagen, so über die Monate angeschlichen. Das, ich glaube, so einen richtigen Moment, dass ich gemerkt habe, ich will wieder weg, den gab es nicht, sondern es war eher das Gefühl, wenn ich nach München gegangen bin, um zum Beispiel meinen Ex-Freund zu besuchen oder auch meine Family zu sehen oder so, dann habe ich immer gemerkt, ich freue mich extrem auf München und ich freue mich total, dort zu sein. Und ich wollte halt immer dann gar nicht mehr so richtig zurück. Und da habe ich schon gemerkt, na, okay, so sollte es sich eigentlich nicht anfühlen. Eigentlich soll es andersrum sein. Dieses Gefühl ging auch nicht weg. Also auch im Sommer und überhaupt. Also es war wirklich konstant so dieses, oh, eigentlich vermisse ich München sehr.
Konntest du dir das denn dann auch eingestehen und auch drüber sprechen, ne, wenn du sagst, deine Familie oder wen auch immer dann besucht hast? Oder hat sich das für dich eher erstmal nach so einer Niederlage sozusagen angefühlt?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Also es hat sich für eine Niederlage angefühlt, weil ich gemerkt habe, so wie ich es mir vorgestellt habe, so läuft es halt gar nicht. Aber ich habe das schon ziemlich schnell auch dann nach außen getragen. Also ich habe letztes Jahr auch mit unserem Teampsychologen sehr viel zusammengearbeitet und das vor allem mit ihm besprochen, diese Gefühle, die sich bei mir angestaut haben, so diese Zweifel und dieses Gefühl, nicht so richtig ankommen zu können und auch so ein bisschen mit einem Fuß und dem Herzen eigentlich noch in München zu hängen, und habe das sehr schnell nach außen getragen. Und ich glaube, das hat es mir dann auch einfacher gemacht, das zu akzeptieren und dann auch den Schritt zurück zu machen.
Mhm. Ja. Jetzt haben wir ja sehr viel über so das Bauchgefühl, emotionale Gründe gesprochen, warum du dich da erstmal nicht wohlgefühlt hast oder ja dann auch am Ende auch nicht mehr. Dein Ziel war es ja eigentlich, dort als Trailläuferin weiterzukommen, besser zu werden. Mhm. War das denn dann wenigstens ein Punkt, an dem du dann immer gedacht hast, okay, ich weiß wenigstens, wofür ich es mache und dafür lohnt es sich jetzt?
Tatsächlich genau das Gegenteil leider, weil der Kopf ist halt schon sehr entscheidend im Leistungssport, und da mein Kopf einfach nicht bei der Sache war, weil ich wirklich sehr drin gehangen bin in diesem Zustand des Nicht-Ankommen-Könnens und einfach auch ein schweres Herz hatte, war halt auch das Training sehr schwer und sehr einfach extrem viel Arbeit. Und ich hatte zwar die perfekten Trainingsbedingungen, aber ich habe irgendwie nie so richtig geschafft, diese Landschaft und diese tolle Atmosphäre in Chamonix, so wie ich es die Jahre davor immer einfach genossen habe, dort zu sein. Das war letztes Jahr wirklich einfach nur jeden Tag eher so dieses, boah, jetzt muss ich mich wieder durch eine Einheit kämpfen. Und also das Laufen hat sich wirklich in dem Fall dann als Arbeit angefühlt, und so richtig vorangekommen bin ich nicht. Also ich hatte letztes Jahr einen Wettkampf, den ich abgebrochen habe. Ich habe meinen Hauptwettkampf nicht so laufen können, wie ich es wollte. Also ehrlich gesagt bin ich fast sogar mit einer schlechteren Leistung aus dem Jahr raus als mit einer besseren.
Ja, da merkt man, dass es viel ja dann auch immer noch mit Psyche zu tun hat, ne? Wie ging es dir denn dann, als du an der Startlinie für diesen UTMB OCC warst, also diesem großen Wettkampf, wo du drauf hingearbeitet hast und ja eigentlich in die Top 10 kommen wolltest?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir ging es überhaupt nicht gut und ich hatte auch tatsächlich gar keine Lust auf diesen Lauf. Also weil ich einfach schon gemerkt habe, ich werde heute, also wo ich in der Startlinie stand, ich werde heute nicht die Performance zeigen können, die ich eigentlich gerne zeigen wollen würde, weil ich einfach, der Sport und die Wettkämpfe waren in dem Zeitrahmen nicht das Wichtigste für mich, sondern ich habe einfach gemerkt, mein Kopf ist ganz woanders. Und dann ist so ein Wettkampf irgendwie ehrlich gesagt auch sehr belastend, weil so ein Wettkampf, da musst du ja wirklich einfach abliefern, und das ist unsere Bühne, wo wir funktionieren wollen und sollten. Und wenn man da aber mit dem Kopf ganz woanders ist, wie soll das funktionieren? Und dann gerade bei so einem kompetitiven Rennen in die Top Ten reinzukommen, wenn es mental einfach nicht da ist, war schier unmöglich. Von daher wusste ich eigentlich schon, mein Tag wird es nicht.
Wie bist du denn dann damit umgegangen? Also was hat dir geholfen, dann am Ende die Entscheidung zu treffen, Chamonix wieder zu verlassen oder auch mit solchen Rückschlägen umzugehen?
Geholfen hat mir dann wirklich einfach sehr viel darüber zu sprechen und auch zum Beispiel von jemandem wie meinem Teammanager gesagt zu bekommen, Kimi, du hattest 2022 mitunter dein bestes Jahr und hast da in München gewohnt, in einer Stadt, nicht in den Bergen, aber du warst glücklich. Vielleicht solltest du dir überlegen, also ob dieser Schritt nach Chamonix der richtige war. Und das war sehr schön, das zu hören, weil ich halt wirklich von außen sehr gespiegelt bekommen habe, Kimi, gerade kommst du uns nicht glücklich vor und vielleicht musst du den Schritt zurück machen, und das wäre auch überhaupt nicht schlimm. Und ich glaube, als das dann irgendwie mal so von außen auch erlaubt wurde, habe ich mir dann selbst auch erlaubt, das mal zumindest mal zu bedenken, und so richtig entschieden, dass ich dann zurückziehe tatsächlich, dass es dann im September passiert, ja.
Wenn du jetzt an Chamonix zurückdenkst, siehst du das irgendwie als einen einzigen Fail, als etwas, was unnötig war? Bereust du das oder hat es dich auch irgendwo weitergebracht?
Also ich sehe es tatsächlich gar nicht als Fail, im Gegenteil sogar. Also ich würde es auch jedes Mal wieder genau so machen, obwohl es echt anstrengend war, weil ich meine, ich wollte das ja. Es hat mich kein Mensch gezwungen, nach Chamonix zu ziehen. Das war meine Entscheidung, und diese Entscheidung kam ja auch irgendwo her. Und ich glaube, wenn ich es nicht gemacht hätte, würde ich mir bis heute die Frage stellen, was wäre, wenn? Und ich wüsste vielleicht heute auch nicht so gut, dass ich wirklich in München glücklich bin und in München sein möchte. Diese ganze Erfahrung mit Chamonix auch festzustellen, dass ich jetzt gar nicht unbedingt in so einem Ort wohnen möchte, der halt sehr von Outdoor-Sport geprägt ist und wirklich so eine kleine Bubble ist. Das sind ja alles Erfahrungen, die ich erst über das gesamte letzte Jahr sammeln konnte. Und deswegen bereue ich das alles gar nicht. Aber ich bin auch sehr froh, dass dass ich das nicht mehr machen muss, also oder nicht nochmal machen muss, weil das wirklich einfach sehr an die Energie ging.
Jetzt im Spätsommer startest du ja wieder beim UTMB OCC zum dritten Mal. Hoffst du jetzt in die Top 10 zu kommen oder siehst du diese ganze Sportsache vielleicht auch ein bisschen entspannter seit den Erfahrungen in Chamonix?
Ich glaube, so richtig entspannt kann man es nicht sehen, wenn man das als Job macht. Das wäre gelogen, wenn ich das sagen würde. Also ja, das Ziel ist noch immer Top 10. Und ich glaube, das Problem ist ein bisschen, dass die Leistungsstärke oder die Leistungsdichte auch von Jahr zu Jahr zunimmt. Deswegen wird das Ziel Top 10 immer schwieriger zu erreichen, egal wie gut man drauf ist. Aber ich merke, dass ich irgendwie die Leichtigkeit habe, die ich 2022 hatte. Und ich glaube, dass mir das helfen wird, bei dem Rennen befreit am Start zu stehen. Egal, was es dann am Ende für ein Ergebnis wird. Aber zumindest merke ich komme wieder zu der Kimi, die ein Ticken positiver an die Sachen rangeht, als zu der, die letztes Jahr sehr schwermütig unterwegs war. Und das wird mir auf jeden Fall helfen.
Das klingt doch erstmal schön. Dann drücke ich dir ganz, ganz feste die Daumen.
Vielen, vielen Dank. Das ist lieb.
Danke für deine Zeit.
Danke euch.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, es klingt so, als ob es für Kimi wirklich eine wichtige Erfahrung war und auch ein bisschen, ja, so ein Ende gut, alles gut. Wenn man aber gerade mittendrin steckt in dieser Phase des Scheiterns, dann ja, kann man das sicher nicht ganz so sehen. So dieses, ja, ist doch eine wichtige Erfahrung, die du hier gerade machst. Martina Leisten hat auch schon so eine Erfahrung durchgemacht. Mit einem Café wollte sie sich selbstständig machen oder hat es auch erstmal gemacht. Aber der Laden lief nicht und am Ende stand sie sogar mit Schulden da. Deswegen hat sich Martina dazu entschieden, anderen in ähnlichen Situationen zu helfen als Coach und auch ein Buch darüber geschrieben. Für Menschen, die gescheitert sind, Versagensängste haben oder ihr Leben einfach mal umkrempeln wollen. Deswegen holen wir uns jetzt ein paar Tipps von ihr. Hallo Martina.
Hallo Caro.
Erzähl uns doch erstmal, warum ist Scheitern eigentlich so ein Problem in unserer Gesellschaft? Also warum ist das mit sowas Negativem, auch mit einem Schamgefühl verbunden?
Also aus meiner Sicht tatsächlich liegt es viel an unserer Fehlerkultur. Das ist so ein ganz wichtiger Faktor. Wir haben nicht gelernt zu scheitern. Also es gibt immer auch noch so eine Blaming-Kultur, so wo man gerne mit dem Finger auf andere zeigt. Und ich glaube, das Schambehaftete ist tatsächlich, wenn man jetzt mal bei sich bleibt, weg von der Fehlerkultur, diese negativen Gefühle, die da ausgelöst werden. Ne? Also auch das Gefühl, dass etwas nicht geklappt hat. Und wenn man dann merkt, Mensch, ich wollte das so unbedingt. Es war mein großer Traum, der ist zerplatzt. Das tut einfach verdammt nochmal weh.
Ja, das stimmt natürlich. Du hast gerade Fehlerkultur gesagt. Gibt es da nochmal einen Unterschied zwischen Fehler machen und scheitern oder ist es automatisch miteinander verbunden?
Ich finde, es ist sehr miteinander verbunden, aber wenn man mal genau drauf schaut, kann man schon sagen, Scheitern ist das aus meiner Sicht Resultat oder das Urteil, also die eigene Bewertung. Ich kann Fehler machen, ohne zu sagen, dass ich gescheitert bin. Also das auf jeden Fall. Und Fehler ist etwas, woraus man ja auch lernen kann. Und Scheitern hat immer was sehr, sehr Negatives mit sich, so was Endgültiges, so ein Finales.
Ja, jetzt ist vorbei und
richtig.
Weiter geht es nicht.
Ja.
Wie viel hat das vielleicht aber auch mit so individuellen Eigenschaften zu tun? Weil ich stelle mir jetzt vor, wenn ich jemand bin, der wahnsinnig ehrgeizig bin, dann nimmt mich so ein Scheitern ja mal eher mit als andere, oder?
Absolut, absolut. Also ehrgeizig oder Perfektionismus ist etwas, was Scheitern sehr begünstigt. Also hohe Erwartungshaltung an sich selbst, an andere oder an das Ereignis führen häufig dazu, dass man, wenn es dann nicht klappt, eben in dieses Gefühl oder in diese Bewertung kommt. Und von daher, man ist schon ein bisschen prädestiniert dafür. Und gerade so Steh-auf-Männchen beispielsweise, die sind häufig nicht so perfektionistisch oder grübeln auch nicht so lange über das, was da passiert ist nach.
Wie ist das denn? Also es ist natürlich auch schwer, überhaupt den richtigen Zeitpunkt zu finden, um zu sagen, jetzt bin ich gescheitert. Weil natürlich Rückschläge gibt es immer und weiterzumachen ist ja auch erstmal gut. Aber wie stelle ich denn fest, jetzt ist irgendwie mal der Punkt erreicht, wo ich aufgeben muss?
Das ist eine gute Frage. Also das ist häufig so, dass das Außen, wenn man selber nicht merkt, das Außen das häufig vorgibt. Also wenn das Geld ausgeht, also wo wirklich etwas passiert, wo man merkt, so jetzt geht's wirklich nicht weiter. Aber den Absprung zu schaffen, den eigenen Punkt zu finden, das hat häufig auch viel mit Leidensfähigkeit zu tun. Und Menschen, die leidensfähiger sind, können auch länger an etwas festhalten oder sich an etwas festbeißen. Das heißt, da ein gesundes Maß zu finden, da vielleicht auch in Kommunikation mit anderen zu gehen und zu sagen, hier, wie seht ihr denn das? Es läuft nicht gut, soll ich vielleicht was ändern? Also das würde zum Beispiel schon mal helfen.
Also wer sich gerne selber quält, der macht das alles länger mit, meinst du?
Unter anderem. Also oft macht das ja Sinn. Also das sind auch die Menschen, die zu mir ins Coaching kommen, die häufig dann am Burnout erkrankt sind, die den, sag ich mal, Schuss nicht gehört haben, so ein bisschen. Ne?
Mhm. Okay, wenn ich jetzt aber merke, ich bin jetzt an diesem Punkt, hier geht es jetzt nicht mehr weiter oder ich setze mir neue Ziele oder was auch immer. Trotzdem ist es ja erstmal oder oft ein mieses Gefühl.
Ja.
Was würdest du sagen, wie geht man damit richtig um? Muss man es vielleicht auch erstmal aushalten? Mhm. Was macht man?
Dieses miese Gefühl, das zuzulassen, den Schmerz, die Trauer, die Wut, es ist ja wie in einer Trauerphase, Schock, Wut, Leugnen, alles Mögliche kommt da hoch. Je länger man das unterdrückt, umso länger bleibt es auch da. Das ist ja häufig so bei diesen Gefühlen, also da durchzugehen, indem man zum Beispiel eben auch darüber redet, sich professionelle Hilfe sucht. Mir hat es damals auch sehr geholfen, Abstand zur Situation zu bekommen. Wenn man dann eben sagt, okay, ich fahre jetzt erstmal weg, ich will den Kopf freikriegen, ist das auch schon mal ein erster Schritt.
Wenn ich dann aber merke, okay, ich verdränge das doch ganz doll oder stürze mich in das nächste Projekt oder wie auch immer. Also vielen fällt es ja auch schwer, sich bewusst mit Gefühlen auseinanderzusetzen. Mhm. Was wäre da vielleicht noch so ein Tipp von dir?
Ja, vor allem diejenigen, denen es schwer fällt, die sollten sich da vielleicht wirklich Unterstützung suchen, wo man sagt, wie lerne ich daran zu gehen? Also wie kann ich wieder in Kontakt mit diesen unangenehmen Gefühlen kommen? Denn es ist wie in Beziehungen. Wenn man sich trennt und direkt in die nächste Beziehung geht, heißt es nicht, dass ich die verarbeitet habe. Also von daher der bewusste Zugang dazu, der ist wichtig.
Wie wichtig findest du es auch, dann transparent mit seinem Scheitern umzugehen? Vielleicht auch, damit andere das mitbekommen?
Finde ich gut. Ich selbst habe mich auch schon auf Bühnen gestellt, also in der Öffentlichkeit darüber gesprochen. Das rate ich nicht jedem, da ist nicht jeder für geeignet. Aber ich finde, ein Maß zu finden, man muss jetzt auch nicht hinkommen und sagen, guten Tag, ich bin gescheitert. Ne? Also das muss es auch nicht sein. Aber die Menschen, wo es wichtig ist, auf jeden Fall.
Okay, angenommen, wir haben das jetzt alles durchstanden, wir sind jetzt gescheitert und uns geht's aber wieder gut und was weiß ich.
Juhu.
Ja, genau, juhu erstmal, weil ich könnte mir vorstellen, dann kommt man ja auch schnell wieder an Punkte, wo man jetzt neue Projekte, neuen Job, keine Ahnung, ne, irgendwie, du setzt dir ja immer neue, vielleicht mal ein neues Ziel, dass man dann Angst hat davor, dass jetzt das Gleiche wieder passiert. Keine Ahnung, ich glaube, Scheitern macht ja auch oft was so mit dem eigenen Selbstwert oder Selbstbewusstsein, dass man dann was Neues anfängt und denkt, okay, brauche ich ja eh nicht machen, weil ich scheitere wieder. Oder man hat einfach große Angst davor. Mhm. Wie könnte man damit umgehen oder wenn man merkt, das blockiert mich jetzt eigentlich?
Also das ist erstmal ganz normal, also sich dessen auch bewusst zu sein, dass man wirklich sagen kann, okay, das gehört dazu. Nur weil ich jetzt eine neue Strategie oder ein neues Ziel habe, heißt das nicht, dass diese Angst nicht mehr da ist. Die soll mich nicht bestimmen. Sie darf, ich sage immer gerne, wie im Auto auf dem Beifahrersitz sitzen. Du hast aber das Steuer in der Hand und guckst nach vorne und kannst mal nach nebenan nicken und sagen, ja, ja, du bist da, aber ich fahre weiter. Ne?
Du hast ganz am Anfang gesagt, dass wir auch in Deutschland oder vielleicht ne, in unserer Gesellschaft ein Problem mit Fehlerkultur haben und deswegen Scheitern auch überhaupt so ein Riesending ist.
Ja, ja.
Was würdest du sagen, müsste sich ändern oder was wünschst du dir?
Also ich wünsche mir am liebsten schon, dass es im Kindergarten losgeht oder dass man natürlich als Vorbild fungiert. Dass wir, wie auch immer es hinkriegen, diese Bewertung daraus zu kriegen, dass das was Schlimmes ist. Andere Kulturen leben das ganz anders. Sie sagen, wow, hier, du hast 3 Unternehmen in den Sand gesetzt und machst das 4., wie toll. Also das hat ja was mit unserem Denken zu tun. Und wenn man da diese Stigmatisierung rausnehmen könnte, das fände ich super.
Scheitern muss jetzt natürlich nicht zwangsläufig was Positives sein, aber gibt es vielleicht auch einen positiven Aspekt, dass man sagt, okay, wenigstens ist jetzt das und das passiert.
Ja, ich glaube, in Momenten, wo jemand gescheitert ist, denjenigen das zu fragen, dem fällt es schwer, das zu antworten. Mhm. Ich habe mit meiner Geschichte nach vielen Jahren erkannt, nur weil ich versagt habe, bin ich kein Versager. Also ich konnte das von mir trennen. Also zu gucken, was kann ich da vielleicht Gutes draus ziehen.
Vielen Dank, Martina.
Sehr gerne, liebe Caro.
Falls ihr also gerade genau drin steckt und das Gefühl habt, ihr scheitert, dann haben euch heute hier die Gespräche hoffentlich ein bisschen Mut gemacht. Ich bin Caro Nieder und wünsche euch auf jeden Fall alles, alles Gute.
Deutschlandfunk Nova ab 21 auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.